Das ist das Drei-Zonen-Modell, sagt man dazu. Das ist ziemlich basic. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so aus der Psychologie kommt. Ja. Aber man muss sich das so vorstellen, in der Mitte ist die Komfortzone. Das ist die Zone, in der du dich einfach wohlfühlst. Das ist dein Alltag. Das ist das, wo du so viel auf Autopilot fährst, ja, wo du über die Dinge nicht groß drüber nachdenken musst. Ja. Typisches Beispiel ist irgendwie das Schalten beim Autofahren. Am Anfang in der Fahrstunde oder beim Autofahren lernen, vielleicht auch noch nicht in der Fahrstunde, ist das Schalten irgendwie so, man muss über alles nachdenken, Gas, Kupplung treten, schalten und dann auch noch die Verkehrsregeln und lenken. Aber irgendwann ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es automatisch läuft. Das ist deine Komfortzone, da fühlst du dich wohl. Aber man kann aus dieser Komfortzone raustreten. Es gibt Situationen, da merkt man sofort, ich bin jetzt übrigens nicht mehr in der Komfortzone. Und jetzt sagt man, es ist die Lernzone. Ja? Oder vielleicht auch, wenn es ganz weit rausgeht, ist es die Angstzone, die Panikzone. Und das merkt man wirklich am eigenen Leib. Das kann sein, dass du irgendwas Neues machst, was sportlich Neues ausprobiert, keine Ahnung. Skifahren oder Canyoning oder Paragliden oder aus einem Helikopter rausspringen oder irgendwas. Oder es kann auch irgendwas Soziales sein, dass du eine Person, die dir fremd ist, auf einmal ansprechen willst. Und du denkst die ganze Zeit, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht? Und du merkst, der Adrenalinpegel steigt, dein Blutdruck wird höher, der Puls wird schneller, du atmest schneller. Und mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? So, und das ist der Moment, wo du rausgehst aus dieser Komfortzone, wo du diesen Schritt wagst. Ja? Und natürlich, es gibt auch die Panikzone. Es gibt ein Too Much. Vielleicht zum Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit diesen ganzen sportlichen Aktivitäten. Könnte sein, dass es für dich zu viel ist und du einen Schock deines Lebens dafür bekommst und sagst, mache ich nie wieder. Nee, nie wieder, auf gar keinen Fall. Nie wieder Skifahren. Ja? Aber es gibt ein Dazwischen. Und das ist diese Lernzone. Und die heißt Lernzone, weil man dort wirklich so komplett bewusst da ist. Du denkst über die Sachen nach, die du machst. Schalten, Kupplung treten, lenken. Und du lernst in dieser Zone. Du machst nichts automatisch, aber du lernst in dieser Zone. Und das Krasse ist, wenn du dich da drin aufhältst, dann wird irgendwann das, was du tust in dieser Zone, zu deiner Komfortzone, wie beim Autofahren. Irgendwann macht man es einfach automatisch, denkt nicht mehr drüber nach. Aber ja, es geht in dieser ganzen Predigtserie geht es um diese Zone, um diese Lernzone. Heraus aus der Komfortzone, weg vom Sofa, sondern rein in diese Lernzone Gottes. Da können wir Dinge lernen in dieser Lernzone. Und ich glaube, das hat viel mit Herausforderung zu tun. Und es hat auch immer mit einem Schritt zu tun, oder? Es ist ja immer ein Schritt, den ich tue, raus aus dieser Komfortzone, rein in die Lernzone. Und ich habe euch ein Video mitgebracht. Da seht ihr mehrere Schritte. Ja? Ich weiß nicht, wer das wusste, aber ich bin ja so im Sommer manchmal Canyoning-Guide. Das heißt, ich habe immer mit Schritten von Menschen zu tun. Ja? Canyoning-Guide heißt, ich führe Menschen so eine Schlucht entlang. Und ich kann das ziemlich sicher machen. Ja? Das ist wie so auf Gleisen. Ja? Ich habe die am Seil, ich sage denen genau, wo sie den nächsten Fuß hinsetzen sollen. So. Ich habe die eigentlich immer unter Kontrolle. Aber es gibt so einen Moment, wo ich keine Kontrolle drüber habe, und zwar, wenn sie da stehen, an einem Sprung, 10 Meter unten drunter ist ihr Becken und die sollen losspringen, ja. Und ihr seht jetzt mal ein paar Sprünge, wie das so aussieht beim Canyoning. Film ab. Ihr merkt, er zögert. Lieber nicht.
Ja, genau. Los, lass uns springen. Yo! Wuhu!
Das war's. Kurzes Video. So sieht jetzt beim Canyoning aus. Falls ihr das mal machen wollt, meldet euch bei mir. können wir einmal schwarz machen, genau. Das brauchen wir gleich erst. Aber ein Schritt ist schon was Faszinierendes, oder? Genau. Ein Schritt ist schon was Krasses. Also es gibt einen davor und einen danach. Und ich beobachte es wirklich bei den Leuten. Ich sage denen, hey, hier abspringen. Und dann gehen die noch so einen Zentimeter nach vorne. Und dann, okay, dann entscheiden sie ja, ich will das machen. Ich wollte ja Canyoning machen, ich habe das gebucht und ich mache das jetzt auch so. Okay, Entscheidung getroffen, ja, Befehl an meinen Körper, bitte springen, ja. Und dann kommt das Umsetzen, das motorische Umsetzen, aber der Körper macht das dann manchmal einfach nicht. Die stehen da, ja. Und das ist dieses Spannende, dieser eine Schritt, dieses, es gibt einen davor und es gibt einen danach. Und ich sage euch, beim Canyoning ist es immer sicher, also meistens, ja. Wenn ihr mit mir geht, ist es auf jeden Fall sicher. Das Krasse ist, die Kunden wissen das. Die Leute, die da mit mir mitgehen, die wissen, hey, wenn ich da springe, das wird crazy und ich habe auch Angst und mein Körper sagt mir, ich soll eigentlich nicht darunter springen, aber ich weiß, das ist sicher, da unten ist ein Wasserbecken und der Typ hat mir auch gesagt, dass das funktioniert. Der ist es bestimmt 100 Mal gesprungen, ja. Ich weiß, was nach diesem Schritt passiert. Ich weiß, was nach diesem Schritt passiert. Im Glauben müssen wir auch Schritte gehen. Im Glauben gehen wir Schritte. Und das Krasse ist, dass wir manchmal nicht wissen, was danach passiert. Wir wissen nicht, was danach passiert. Wir springen im absoluten Vertrauen und wissen nicht genau, was danach passiert. Wir werden heute uns mit vier Personen auseinandersetzen. Wir werden uns die Geschichte von 4 Personen anschauen, die so einen Schritt im Glauben gegangen sind. Die einen Schritt im Glauben gegangen sind und die es bestimmt genauso viel Mut, vielleicht sogar noch viel, viel mehr Mut gekostet hat, als diese läppischen Sprünge. Das hat die wirklich viel Mut gekostet und sie haben nicht genau gewusst, was passiert. Und sie haben vertraut. Wir befinden uns für diese 4 Personen im 2. Buch der Bibel. Das ist die Exodus-Geschichte. Das Volk Israel ist irgendwie auf Umwegen von Kanaan nach Ägypten gekommen und ist in diesem Land. Und sie sind willkommene Freunde. Und irgendwann nicht mehr. Irgendwann, als die Zeit vergangen ist, als das Volk sich vermehrt hat und irgendwann ein anderer Pharao, der Mächtige war, der König war in Ägypten, wurde dieses Volk auf einmal zu Fremden. Was haben die hier zu suchen? Das sind doch Ausländer. Warum sind die hier? Die vermehren sich. Die sind eine Bedrohung. Wir haben Angst vor denen. Nehmen uns die Jobs weg. Der Pharao wird immer feindlicher zu diesen Ausländern, zu diesem Volk. Und er nimmt sie als Bedrohung wahr und er hat wirklich Angst. Und er hat eine Idee. Naja, wenn ich Angst vor denen habe, wenn die immer mehr werden, dann werde ich die richtig knechten. Ich habe sowieso große Pyramiden zu bauen. Ich habe richtig große Bauvorhaben, ja. Da sollen die mal arbeiten und dann sollen sie mal sehen, ob sie sich da noch so vermehren. Und deswegen Sklaverei. Und das kennen wir aus dieser Geschichte. Israel war versklavt in Ägypten. Zu einst willkommenen Freunden, die wurden irgendwann zu Sklaven und mussten rackern. Aber das Volk wurde trotzdem immer größer. Und die Angst des Pharaos wurde immer größer. Und dann kommt das Drastische. Und wir lesen es in dieser Geschichte. Und wir können uns das heute vorstellen, wie wahnwitzig diese Idee ist. Pharao sagt, sie sind mir zu groß, es ist eine zu große Bedrohung. Und er spricht einen Todesbefehl aus. Und sagt, die Jungs müssen sterben bei der Geburt. Und er missbraucht die Hebammen. Ich habe vor 4 Monaten eine Geburt miterlebt, so hautnah, und ich habe einen tiefen Respekt vor diesem Beruf, vor Hebammen. Sie bringen Leben auf die Welt. Ich weiß nicht, welcher Beruf noch so nah dran ist an diesem neuen Leben, was entsteht. Und dieser Pharao, der ist so durchtrieben, dass er sagt, ihr, die ihr diesen Beruf habt, der so eng mit dem Leben, mit neuem Leben verbunden ist, ihr sollt töten. Was ein Befehl. Nicht dem Leben sollt ihr den Weg bahnen, sondern dem Tod. Das war ein oberster Befehl. Und das Interessante ist, was jetzt passiert. Das war der Befehl des mächtigsten Mannes in Ägypten, in dieser ganzen Region. Der König, der alle Macht in seiner Hand hält. Nicht nur der König, sondern der sich selbst als Gott bezeichnet. Und wir haben es jetzt schon hier stehen. Da steht ganz einfach, die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Wie gut. Wie gut, dass es solche Menschen gibt, oder? Solche Menschen braucht es. Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen, auch nicht von dem mächtigsten Mensch der damaligen Zeit oder in ihrem Land. Menschen, die für das Leben einstehen und einen Durchblick behalten. Menschen, die sich widersetzen, wenn es gegen das Leben geht. Wir können uns merken, so wo in dem Moment, wo menschliche Autorität Leben zerstören will, da ist Ungehorsam gegenüber dieser Autorität Gehorsam gegenüber Gott. Die beiden Hebammen, die werden uns vorgestellt als Schifra und Pua. Und ich denke so, diese Namen, die sollte man sich merken. Diese Namen sollte man sich wirklich merken. Diese zwei Helden aus dem Alten Testament, diese beiden Hebammen. Das Interessante ist, der mächtigste Mann dieses Landes, Pharao, der wird nicht beim Namen genannt. Es ist diesem Schreiber der Geschichte, es ist der Bibel komplett egal, wie der heißt. Aber diese beiden unbedeutenden Hebammen, in Anführungszeichen, diese beiden werden beim Namen genannt. Der Pharao hat Macht, Schifra und Pua haben einen Namen. Und es wird so explizit genannt, sie fürchten Gott. Sie fürchten Gott. Der jüdisch-christliche Gott ist ein Gott des Lebens. Wir kennen das so vielleicht aus Filmen über Ägypten. Da gibt es einen großen Todeskult, einen Totenkult. Schifra und Pua aber glauben an einen Gott des Lebens. Wir glauben an einen Gott des Lebens. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich das gut überlegt haben. Dass die beiden wussten, was für Konsequenzen das nach sich ziehen kann. Sie wussten, was es bedeutet. Sie rechneten damit, dass es Ärger geben kann. Und sie hätten auch sehr gut mit dem Leben bezahlen können. Aber sie vertrauten auf Gott. Und sie gingen diesen Schritt des heiligen Ungehorsams. Dieser weltlichen Autorität gegenüber. Und gehorchten Gott. Das ist ein Schritt des heiligen Ungehorsams. Und es ist ein Glaubensschritt, der anderen das Leben rettet. Deswegen dieser rettende Glauben. Vier Frauen, ein rettender Glaube. Das sind die ersten beiden Frauen, diese beiden Hebammen, Schifra und Pua. Und genau das heißt Glaube manchmal. Glaube heißt manchmal, einen Schritt zu gehen und in den Widerstand mit diesem Schritt zu gehen, so wie diese beiden Hebammen. Und es kann sein, dass du da ziemlich alleine dastehst, sobald du sagst, nee, das passt mir nicht. Sobald du Nein sagst. Und Glaube heißt manchmal, Nein zu Dingen zu sagen. Und ich frage dich heute Morgen, wo musst du Nein sagen? Wo ist der Punkt, wo du sagen musst, hier muss ich einen Schritt gehen? Vielleicht auf der Arbeit, wo Dinge laufen, die du einfach nicht mitmachen willst, nicht mitmachen kannst, wo du einfach sagen musst, nein, hier ist Stopp. Vielleicht in Gesprächen über andere, wenn über andere hergezogen wird, wo du sagst, nee, ich steige jetzt aus diesem Gespräch aus oder ich mache hier einen Punkt, gehe in den Widerstand. Grundsätzlich überall da, wo das Leben verachtet wird, wo du Nein sagen musst, weil du sagst, ich glaube an einen Gott des Lebens. Die Geschichte geht weiter. Es kommt dazu, dass der Pharao natürlich die Hebammen zu sich ruft und sagt so, hey, was soll das? Ich habe euch einen Befehl gegeben und ihr habt den Befehl einfach nicht befolgt. Und die Antwort der Hebammen, der ist super interessant und gewieft. Die sagen, ja, bei den israelitischen Frauen ist es eben so, die sind so stark stärker als die ägyptischen Frauen. Ja, die haben einfach ihr Baby schon, wenn wir da kommen. Ja, also auch nochmal eins ausgewischt, ziemlich krass, finde ich. Aber der Pharao überlegt sich dann was Neues, denkt so, okay, das mit den Hebammen hat nicht funktioniert. Okay, die Kinder müssen halt einfach getötet werden. Und deswegen kommt es zu Ausschreitungen der Soldaten. Und die Kinder sollen in den Nil geworfen werden. In den Nil. Man muss sich vorstellen, dieses ganze Land Ägypten ist so eine Großmacht geworden, weil es den Nil gibt. Der Nil, der tritt regelmäßig über seine Ufer und hat dann ganz fruchtbares Land um sich herum sozusagen entsteht dort. Und es ist ein Lebensfluss, kann man sagen. Mitten in der Wüste ein Lebensfluss. Man könnte sagen, ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk Gottes wird zum Todesfluss, wird zum Grab. In dieser Situation, in dieser krassen Situation, wird Mose geboren. Und Mose, ja, das ist die Figur, die dieser Glaubensheld, der dann irgendwann das ganze Volk aus Ägypten herausführen wird. In dieser Situation wird er geboren. Und man merkt, er ist der, der das Volk befreien wird. Aber bei seiner Geburt ist er ein Todgeweihter, ein Kind, das sterben soll. Und jetzt kommen wir zur dritten Frau, zur dritten Glaubensheldin, zur Mutter von Moses. Und wir lesen dort, dass 3 Monate nach der Geburt kann sie ihr Kind irgendwann nicht mehr verbergen. Sie versucht, ihr Kind zu verbergen, aber das wird immer größer und bastelt ein Kästchen. Sie bastelt ein Kästchen so aus Schilf und verklebt es mit Harz. Und das Interessante ist, wenn man in diesen Text reinguckt, dieses Wort Kästchen, das kommt genau 2 Mal im Alten Testament vor. Einmal an dieser Stelle und einmal bei Noah, der auch ein Kästchen baut, einen sehr großen Kasten baut, um die Menschheit zu retten vor den Todesfluten. Und genauso ein Kästchen in Miniatur baut die Mutter von Mose. Und es steht da, sie legt ihr Kindlein hinein und setzt das Kästchen samt Kindlein in den Nil. Und ich habe mir das immer so romantisch vorgestellt, bei Sonnenuntergang setzt sie es in diesen schönen Nil. Aber müsst ihr euch mal überlegen, so dieser Nil, das war auch ein krasser Fluss, da gab es Krokodile, da gab es Fischer, da gab es Soldaten, die vielleicht Ausschau gehalten haben, da gab es vielleicht Fluten, da gab es irgendwelche giftigen Schlangen oder so irgendwas. In diesen Fluss setzt die Mutter eines Kindes ihr Kind rein. Was für ein Schritt, dieser Todesfluss. Und ich kann mir diese Gefühle nur so ansatzweise vorstellen. Dieses Kind, dieser Mose, der war 9 Monate ganz nah bei ihr, in ihrem Bauch. Und ich kann mir das vorstellen, dass dieses Kind, ja, ich habe ja auch so ein kleines Kind, Jette ist 4 Monate alt, das schaut dich manchmal so hilflos an, wenn du es in der Hand hältst. Ja? Oder du legst es ab und dann macht es diesen Reflex und macht dir so klar, so was machst du hier mit mir? Ist so verletzlich. Und ich kann mir vorstellen, du malst dir aus, was passieren kann. Was kann passieren, wenn ich mein Kind in dieses Kästchen reinlege und in diesen Fluss reingebe? Ich kann mir vorstellen, dass sie geweint hat, als sie dieses Kästchen gebaut hat. Und dass sie so verzweifelt gewesen war, ja, dass das irgendwie ihr letzter Ausweg war. Dieses Kästchen, dieses Rettungskästchen. Ich weiß nicht, wie viele Probeläufe sie hatte. Wie oft sie am Nil gewesen war und gesagt hat, so okay, heute mache ich das. Nee, vielleicht heute nur nicht, es geht noch einen Tag. Wie oft hat sie das gemacht? Und dann kam dieser Tag, wo sie das gemacht hat. Dann kam dieser Tag. Wie groß war ihr Glaube gewesen, dass dieses Kästchen das Rettungskästchen ist für ihr Kind. Und so nimmt sie ihr Kind und legt es in dieses Kästchen und lässt los und geht diesen Schritt des Glaubens, des Vertrauens. Genauso wie Schiffra und Pua weiß sie nicht, was danach kommt. Aber sie vertraut. Sie vertraut Gott und geht diesen Schritt. Setzt das Kästchen ins Wasser und lässt los. Und ich glaube, dass das Glaube manchmal heißt, wirklich Kontrolle loszulassen. Kontrolle loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Nicht zu wissen, was kommt. Nicht zu wissen, was als nächstes passiert, aber zu wissen, das ist der richtige Schritt. Und es fällt mir unheimlich schwer, diesen Schritt zu gehen. Und ich brauche so viel Vertrauen, aber ich gehe diesen Schritt im Vertrauen auf Gott, dass er mein Leben in der Hand hält, dass er das Leben dieses Kindes in der Hand hält, dass er mein Loslassen irgendwie segnet, dass er diesen Schritt segnet. Und ich frage mich, wo muss ich loslassen in meinem Leben? Wo gibt es Dinge, wo ich gern die Kontrolle drüber habe? wo ich gern die Kontrolle drüber behalten würde, aber sagen muss so, hey Gott, ich will dir vertrauen. Ich will loslassen. Ich will es dir geben. Heute ist Muttertag und ich glaube, so ein Ding, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber ich habe das mal gehört, dass es wirklich eine schwierige Aufgabe ist, aber dass es Teil davon ist, Mutter zu sein, ein Stück weit loszulassen, sein Kind loszulassen. Und im übertragenen Sinne frage ich mich so, wo muss ich auch mein Lebensschiffchen loslassen? So mein eigenes Leben, was ich mir so gebaut habe, meine eigenen Vorstellungen. So ein krasses Bild davon ist zum Beispiel die Taufe. Wir werden das in diesem Sommer wieder haben, dass wir taufen, dass wir so ein kleines Tauffest hier in der Gemeinde haben. Und das ist so ein Bild dafür. Ich gebe mein altes Leben auf. Ich tauche unter. Ich lasse mich ganz umhüllen von diesem Wasser und tauche als neuer Mensch irgendwie auf. Ich gebe das Alte auf. Ich lasse los. Das war die dritte Frau, die Mutter von Mose, loslassen. Und die Geschichte geht weiter. Und das ist der dritte Punkt für heute, sich einmischen. Weiter in dieser Geschichte geht es, Mose ist jetzt in diesem Schilf, in diesem Nil, in diesem gefährlichen Nil. Und will es der Zufall so, dass die Tochter des Pharaos, die Tochter des Königs, die Tochter dessen, der diesen Befehl ausgesprochen hat, diesen Todesbefehl, baden gehen will am Nil und sie findet dieses Kindchen. Vielleicht hat es geschrien, vielleicht hat sie es einfach gesehen. Sie öffnet dieses Kästchen und findet dieses Kindchen. Sie wusste von der Todespolitik ihres Vaters. Vielleicht ist sie auch so eine Heldin. Es steht da so, es jammerte sie. Es jammerte sie, als sie das Kindchen sah. Und ja, sie hat irgendwie ihrem inneren Kompass mehr vertraut als der Politik ihres Vaters. Aber wo wir uns jetzt drauf fokussieren wollen, ist die Schwester von Mose, Miriam. Miriam steht in der Ferne und beobachtet und guckt genau, was passiert. Und es gibt diesen einen Moment, es gibt diese eine Gelegenheit für sie, sich einzumischen. Jetzt. Weil jetzt ist das, was passiert. Ja, die Tochter findet das Kind, wie geht es weiter? Sie könnte es wegtragen und zack ist dieser Moment vorbei. Aber dieser eine Moment, sie verpasst ihn nicht. Sie spricht sofort die Tochter des Königs an. Ja? Also sie, irgendwie eine, keine Ahnung, Teenager oder Kind eines Hebräers, spricht die Königstochter, die Prinzessin an. Wow, was für ein Mut. Sie lässt die Situation nicht einfach verstreifen und sie hat sofort einen Plan. Und es ist ganz interessant, was sie dann sagt. Sie sagt, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die gerade stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Sie verschweigt natürlich, dass die Frau, die sie jetzt gerade holen will, übrigens auch die Mutter des Kindes ist. Das ist eigentlich ganz gut passt, ne? Sie stillt gerade, ja. Was ein Zufall. Aber wir merken auch, wie klug dieser Plan ist. Wie sie zu ihr spricht, sie sagt, dir das Kind stillt. Sie setzt dieser Königstochter, dieser Frau, die da an diesem Hof ist, einen Gedanke in den Kopf, so, hey, das ist dein Kind, das ist dein Kind. Miriam legt der Tochter des Pharaos so diese Besitzverhältnisse nahe und sagt so, ein Dienst an diesem Kind wäre doch auch ein Dienst an dir. Soll ich eine Frau besorgen, die dir dieses Kindchen stillt? Du hast Verantwortung für dieses Kindchen und das schreit, es ist süß, aber es schreit auch und es nervt und ich könnte einfach jemand besorgen, ne, der stillt und dann schreit es auch nicht mehr. Ja. Und wie das dann weitergeht, das ist super interessant. Die Tochter des Pharaos sagt, ja, nee, super Idee, klar, mach das mal schnell, hol mal und so und dann holst du die Mutter. Ach ja, du könntest das Kind stillen, ach super, dann nimm das doch am besten zu dir. Und ich gebe dir Geld dafür, dass du das Kindchen stillst. Also am Ende der Geschichte, was für ein kluger Plan, ne? Die Mutter hat ihr Kind wieder, Mose ist noch am Leben und sie wird auch noch bezahlt dafür, für ihr Muttersein. Also ein Hammerplan, oder? Was ein genialer, was ein rettender Plan. Und ich frage mich, was wäre, wenn Miriam gezögert hätte? Wenn Miriam so dagestanden hätte, in diesem Schilf beobachtet hätte und gesagt hätte so, oh nee, ich kann jetzt nicht einfach machen, ich kann jetzt diesen Schritt nicht, nee, wer bin ich denn so, ich, nee, das geht nicht so. Also ich kenne das von mir, wenn ich Menschen denke, so, ich müsste jetzt eine Person ansprechen oder ich sollte eine Person ansprechen, so, ich habe dann auf einmal so ganz viele Ausreden dafür, ja, habe ja letzte Woche gehört, so, pack deine Ausreden lieber zusammen. Aber was wäre passiert, wenn sie ihren Mund gehalten hätte? Und sich gedacht hätte, ja, vielleicht kommt die ja morgen wieder und dann kann ich ja immer noch ansprechen. Oder wenn sie keinen Plan im Kopf gehabt hätte und irgendwie so rausgestolpert wäre und irgendwas gesagt hätte. Sie hat diesen genialen Plan und sie verpasst diesen einen wichtigen Moment nicht. Und Glauben heißt manchmal, sich einzumischen, nicht zurückzustehen. Nicht in der Distanz zu stehen und einfach nur zuzuschauen und zu warten, was passiert und ob irgendein Zeichen kommt oder sowas, sondern sich einzumischen und darauf zu vertrauen, dass Gott mir die Fähigkeiten gibt, eine Situation zum Guten zu wenden und danach einfach zu handeln. Gott gibt dir Einsichten. Gott gibt dir Weisheit. Gott gibt dir Kenntnisse und Fähigkeiten. Er hat dich genial ausgestattet. Aber wenn du das immer nur für dich behältst, wenn du diese Situation verstreichen lässt, ja, dann behältst du es halt für dich. Gott hat dir diese Sachen gegeben. Nutze sie, setze sie ein. Ich komme zum Schluss. Wir haben ja von diesem Verlassen der Komfortzone gehört. Wir haben davon gehört, dass es diese Lernzone gibt. Und dass wir auch ziemlich gut körperlich spüren, wann wir in diese Lernzone reingehen, dass es sich anders anfühlt. Und wir haben gemerkt, so, dass Glauben oft heißt, genau in diese Lernzone zu treten, in diese Lernzone Gottes. Mach dich darauf gefasst, dass Glauben heißt, diese Komfortzone zu verlassen und einzutreten in die Lernzone Gottes. Dort bist du irgendwie abhängig, du bist verletzlich, du weißt nicht genau, was kommt, aber du bist voll da und wach. Und es ist ein geniales Gefühl. Glaube heißt manchmal, sich zu widersetzen, so wie die Hebammen, wie Schiffra und Pua, und Nein zu sagen. Zu sagen, nein, ich glaube an einen Gott des Lebens und ich gehe diesen Schritt in den Widerstand. Wir glauben an einen Gott des Lebens. Und Glaube heißt manchmal, Sicherheiten loszulassen und auf die Führung Gottes zu vertrauen. So konnte aus diesem Todesfluss ein rettendes Ufer werden. Glaube heißt manchmal, sich einzumischen und darauf zu vertrauen, dass Gott mir genug Fähigkeiten und Kenntnisse und Einsichten gegeben hat, eine Situation zum Guten zu wenden. Glaube heißt, einen Schritt zu gehen manchmal. Und ich lade dich dazu ein, dass du deine Augen schließt und dass du diesen Schritt visualisierst, den du gehen musst. Dass du dir überlegst, so, was ist der Schritt, den ich gehen muss? In Familie, keine Ahnung, in meinem beruflichen Leben, im Alltag. Du stehst davor, vor diesem Schritt. Dein Atem geht schneller, dein Adrenalinpegel steigt und dann gehst du einfach den Schritt. Du gehst ihn. Möge dir Gott die Kraft dafür geben. Mögest du erkennen, welche Schritte wichtig sind. Und mögest du erkennen, dass du Gott vertrauen kannst, auch wenn du nicht weißt, was danach kommt. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott des Lebens bist. Dass du uns liebst und dass du so das Leben fördern willst. Dass du das Leben zum Blühen bringen willst. Und ich danke dir dafür, dass wir ja im Glauben an dich mutige Schritte gehen dürfen. Und auf dich vertrauen dürfen, dass du es gut machst. Dass auch wenn wir so ins Ungewisse gehen, dass wenn wir diesen Schritt ins Ungewisse tun, dass du bei uns bist, dass du uns hältst und dass wir niemals tiefer fallen können als in deine Hand.